ARD Sounds.
Das ist Folge 3 von 4. Die ganze Geschichte hört ihr in ARD Sounds.
Er hat gesagt, du gehst sofort hin und beendest das auf der Stelle. Auf der Stelle.
Es ist Sesshin-Pause. Steffi sitzt im Auto und fährt nach Hause. Der Meister hat ihr eindeutig zu verstehen gegeben, dass sie das, was da mit George läuft, beenden soll. Als sie die Tür zu ihrer Wohnung aufschließt, da weiß sie, dass George drinnen wartet und sie fühlt sich schlecht, extrem schlecht.
Ich mochte den ja total gern, ja, und fand das irgendwie auch ganz schlimm, auch dass er da so weggeschickt wurde und war ja total beleidigend auch ihm gegenüber, ja. Und wollte den ja eigentlich ganz gerne behalten, so als Liebhaber und als Freund.
Aber Steffi ist klar, dass es nur eine richtige Entscheidung gibt.
Irgendwie wirklich wie in Trance war das, war gar nicht so richtig bei mir. Also da war ich auch wie so ein Roboter.
George steht sofort vom Sofa auf, als er Steffi reinkommen sieht. Er schaut sie erwartungsvoll an und sie geht auf ihn zu.
Und habe nur gedacht, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen.
Sie atmet einmal tief durch.
Und habe ihm dann gesagt, du musst jetzt sofort gehen, wir können uns nicht mehr sehen. Und der Meister hat gesagt, du musst gehen.
George zieht die Augenbrauen hoch.
Und hat gesagt, ja, aber wie, was, wenn, der Meister sagt ja, was ist denn mit dir?
Was willst du, Steffi? Fragt George.
Und ich sagte, nein, wir müssen das jetzt auf der Stelle beenden. Und habe dann einfach keine Diskussion zugelassen. Nein, ich rede jetzt nicht darüber und wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dann ist er gegangen.
Das hier ist Seelenfänger, Staffel 8, Meister und Mausi. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 3, das Kind muss weg. Steffi steht jetzt allein in ihrer Wohnung, ohne George. Sie öffnet die Tür, durch die er gerade verschwunden ist. Aber sie geht ihm nicht nach. Sie fährt zurück zum Zentrum. Sie braucht jetzt den Meister und ihre Sangha.
Die haben mich dann gefragt, wo warst du, was hast du gemacht, wie geht's dir, was ist los? Dann habe ich gesagt, ich habe das gerade beendet. Und da waren alle total baff. Also da hat keiner mit gerechnet, dass ich das so direkt umsetze. Die Leute haben mir auf den Rücken geklopft, gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja so toll und wie du da danach handelst, was der Meister sagt. Und also das war eine Form von Gehorsam, die, glaube ich, sich viele so gar nicht hatten vorstellen können.
Steffi, die vor nicht mal einer Stunde noch die Buhfrau beim Meister war, die kriegt jetzt diese Anerkennung von den anderen. Sie hat den Eindruck, sie ist in der Sangha jetzt eine Stufe nach oben gestiegen, durch diese Schlussmachaktion mit George. Schließlich hat sie da gerade total ihr Ego von sich abgesprengt. Nicht auf ihre eigenen weltlichen Bedürfnisse gehört. Sexuelles Verlangen, zwischenmenschliche Nähe, sowas. Der Meister weiß am besten, was gut für sie ist. Er bringt sie auf den richtigen Weg, auch wenn das manchmal richtig wehtut. So versteht Steffi seine Botschaft in seinen Vorträgen.
Ich bin nicht dazu da, eurem Ego Honig ums Maul zu schmieren, sondern ich bin dazu da, um euch wach zu rütteln. Das ist es. Denn wie wollt ihr erwachen aus dem Traum des Samsara, wenn ihr schlaft?
Diese Aufnahme hat uns eine Aussteigerin geschickt. Es ist ein Vortrag von 2022. Auch damals, in den 2000ern, hört Steffi solche Worte immer wieder. Und sie glaubt daran. Sie ist sich sicher, Wenn der Meister manchmal seine Schüler anschreit, so wie Steffi bei der Sache mit George vor der Sangha, wenn er Dinge verlangt, die total hart erscheinen, dann meint er es gut.
Also, das ist schon so, dass man als Meister, ganz ehrlich gesagt, manchmal so fühlt oder oft so fühlt, wie ein Raubtier in einem Käfig mit vielen sehr wilden Raubkatzen.
Wilde Tiere, die man zähmen und dressieren muss. So sieht der Meister also seine Schüler. In der Zeit nach der Trennung denkt Steffi noch ab und zu an George. Dann sagt sie sich, der Typ war sicher Alkoholiker, hat sich ja schließlich ein Bier reingepfiffen. An einem Abend im Zentrum, nach seinem Vortrag, wendet sich Steffi an den Meister.
Ich habe dann so gesagt, ich habe dann gesagt, Meister, das ist, du hast mich gerettet. Vor einem Fehltritt, also vor einem großen Fehler. Ich war dabei, einen großen Fehler zu begehen. Und du hast es gesehen. Und das war zwar ganz schlimm für mich in dem Moment, aber letzten Endes ist es ja gut ausgegangen für mich.
Steffi, die fühlt sich jetzt richtig gut in der Sangha. Ein bisschen wie auf der Überholspur auf dem Highway Richtung Erleuchtung. In den Meditationen ist sie noch aufmerksamer dabei als sonst. Für die Sammlungen treibt sie jetzt auch mal Geld ein. Und sie hat noch ein neues Privileg bei Meister und Mausi, dank Conchi, ihrem Hund.
Hunde haben sie sehr gerne gehabt. Gab es viele Situationen, wo dann die Conchi im Auto mitfahren durfte mit den beiden. Die gesagt, die Conchi soll mit uns fahren. Und dann durfte ich auch im Auto mitfahren.
Und Steffi hat es geschafft, ihre Schwester für die Sangha zu gewinnen. Die beiden sind sich nah. Steffis Schwester ist 2 Jahre jünger als sie. Und Steffi hatte sich Sorgen um sie gemacht. Sie ist frisch getrennt, orientierungslos im Job. Aber jetzt ist auch sie Schülerin beim Meister.
Es war so, also dass sie jetzt irgendwie in so einer Gruppe ist, in dieser ganzen Liebesschwingung, dass der Meister da ist, der auf sie aufpasst, dass sie jetzt einen Halt gefunden hat und dass ganz viele tolle Menschen da sind und dass sie da bestimmt irgendwie sich wohlfühlen wird und wachsen kann.
In dieser Phase, Steffi ist da schon 5, 6 Jahre lang Schülerin, da platzt eine Nachricht in die Sangha. Eine, die Steffi erstmal gar nicht glauben kann. Es geht um Pierre. Totengräber Pierre. Der, in den Steffi mal Hals über Kopf verliebt war. Pierre ist raus aus der Sangha.
Ich habe das mir gar nicht vorstellen können, dass der, der mich zum Meister gebracht hat, weggegangen ist. Und ich hatte dafür überhaupt kein Verständnis. Null.
Steffi fährt zu Pierre. Die beiden sitzen in seiner Küche und Steffi fragt, was das Ganze eigentlich soll. Wieso er weg ist vom Meister. Und Pierre, der denkt über die Gruppe inzwischen so.
Er konnte diese Atmosphäre innerhalb der Gruppe nicht mehr ertragen, dass das letzten Endes so Sektenstrukturen angenommen hat. Dass das also eine unheimliche Kontrolle gegeben hätte innerhalb der Gruppe und dass die Schüler so Stasi-ähnlich agiert hätten.
Steffi kann überhaupt nicht glauben, was Pierre da sagt, dass er sich ausgehorcht fühlt. Dinge, die er anderen erzählt, vertrauliche Sachen, die landen angeblich beim Meister. Was in aller Welt redet er da? Was in aller Welt unterstellt er den Leuten in der Sangha? Steffi wird richtig sauer.
Und ich habe das damals einfach alles völlig abgewehrt. Also ich habe einfach diese Wahrnehmung von ihm nicht anerkannt, nicht ernst genommen, nicht wirklich drüber nachgedacht, sondern einfach nur das wiederholt, was ich halt gelernt habe auch. Das ist ein Ego-Trip.
Steffi sieht die Schuld bei Pierre.
Wenn der sich vom göttlichen Licht abwendet, bewusst weggeht, alles negiert, was vorher gewesen war, dann ist das eigentlich eine Persona non grata.
Jetzt sitzen die beiden also in der Küche, rühren in ihren Teetassen und haben sich nichts mehr zu sagen.
Was total erschreckend war, weil wir ja uns so nah gewesen waren und eigentlich immer über alles hatten sprechen können, aber dann auf einmal war diese Verbindung weg.
Steffi weiß, dass sie Pierre verloren hat. Und sie weiß auch, dass er verloren ist.
Wer sich von dem göttlichen Licht abwendet, aus welchen Gründen auch immer, ja, und dann der Dunkelheit, dem Samsara zuwendet, der wendet sich dem Tod zu. Altern, Leiden, Krankheit, Schmerz und Tod. Und das darfst du nicht vergessen. Dann sieht es schlecht aus für dich.
Vortrag Meister 2023 haben wir von der Aussteigerin bekommen. So hat er das damals auch Steffi und den anderen Schülern immer gesagt. Wenn du die Sangha verlässt, wenn du deinem Meister den Rücken kehrst, dann bist du verloren. Sowas droht also, wenn man sich vom Meister abwendet. Sowas droht Pierre, denkt Steffi. Und so vergehen die Jahre in der Sangha. Steffi ist inzwischen in ihren 30ern. Die einzige Person außerhalb der Zen-Gruppe, mit der sie noch öfter was zu tun hat, das ist ihre Mama. Und wenn die beiden telefonieren, dann erzählt die ihr jetzt immer häufiger von Steffis alten Klassenkameradinnen. Von wegen, die und die ist jetzt verheiratet. Die und die kriegt jetzt ihr erstes Kind. Oder ihr zweites oder ihr drittes. Steffi, die kann damit nicht viel anfangen.
Junge Eltern sind ja die allerschlimmsten Samsariker, sozusagen, weil die ja nur sich mit weltlichen Sachen beschäftigen. Ja, was hat das Kind gegessen? Dann muss das Kind zum Arzt. Na, dann macht das Kind nicht die Hausaufgaben. Die brauchen deine Aufmerksamkeit, die brauchen dein Geld. Du musst dann in den Kindergarten, du musst zum Elternabend, du musst dich mit tausend Sachen beschäftigen, du musst in den Sportverein. Schlicht, du hast keine Zeit mehr für den Meister.
Steffi sieht es immer wieder bei den Schülern in der Sangha, die Eltern sind. Die müssen ständig schauen, wie sie ihre Kinder und die Sangha irgendwie unter einen Hut bringen. Manche schaffen es abends nicht zum Sesshin oder zum Gassi, weil sie keinen Babysitter organisieren können. Das muss total anstrengend sein, denkt Steffi. Sie versteht, warum der Meister allen Schülern ohne Kinder immer wieder diese Ansage macht.
Das sind alles Sachen, die haben im geistigen Weg nichts zu tun. Geistiger Weg ist Meditation und da halten dich Kinder von ab und deswegen keine Kinder.
Andere ehemalige Sangha-Mitglieder, die haben uns das bestätigt. Der Meister betont in seinen Vorträgen immer wieder, dass Kinder in der Sangha nicht erwünscht sind, dass sie vom geistigen Weg abhalten. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. In den nächsten Minuten wird es um das Thema Schwangerschaftsabbruch gehen. Steffi erinnert sich an einen Abend im Zen-Zentrum. Gerade ist das Dokusan zu Ende, also das Vier-Augen-Gespräch zwischen Schülern und Meister. Steffi war schon dran. Sie sitzt im Meditationsraum und sie sieht, wie eine Frau total aufgelöst aus dem Zimmer des Meisters rauskommt. Ihre Augen sind rot, ihre Wimperntusche ist verschmiert, erinnert sich Steffi. Die Frau setzt sich zu den anderen. Irgendwann kommt der Meister rein und hält seinen Vortrag.
Also sie hat mir gesagt, sie ist schwanger.
So sagt der Meister das. Er nennt nicht ihren Namen. Aber jetzt glaubt Steffi zu wissen, wer gemeint ist.
Dass es unmöglich ist und das Allerletzte und dass man ja gar nichts verstanden hat und warum man nicht aufgepasst hat und schlimme Situation, unhaltbar und es geht gar nicht, dass man schwanger wird.
Steffi hält die Luft an. Wieder mal eine der berühmt-berüchtigten Meistertiraden. Total unangenehm das alles. Aber ja klar, keine Kinder in der Sangha. Das hat der Meister den Schülern immer wieder eingebläut. Steffi erinnert sich gut an seine Worte.
Das ist ja noch gar kein richtiger Mensch. Also wenn das noch so klein ist, dann ist das ja nicht viel mehr wie ein Zellhaufen. Und das muss man gar nicht irgendwie so aufblasen alles.
Ein Schwangerschaftsabbruch in so einem frühen Stadium, das wäre eine Option, sagt er sinngemäß.
Da gibt es auch noch gar keine Verbindung, das muss man sich gar nicht einbilden. Und das ist eine rein biologische Geschichte, die da stattfindet. Und das ist dann so, wie wenn man eine Pflanze ausreißen würde.
Als der Meister fertig ist und alle gehen, spricht Steffi die Frau vorsichtig auf ihre Schwangerschaft an. Darauf, ob sie dem Rat des Meisters folgen wird. Die Frau erzählt, dass ihr Partner das Kind unbedingt möchte.
Der hat sich irgendwie total darauf gefreut, Vater zu werden. Das war für ihn, glaube ich, eine ganz große Sache.
Sie selbst ist sich aber unsicher, erzählt sie Steffi. Der Meister spricht das Kinderthema immer wieder an. Beim nächsten Treffen, beim Gassi, beim Essen im Restaurant. Keine Kinder in der Sangha. Und dann, nach ein paar Wochen, kriegt Steffi mit.
Und dann hat sie das Kind abtreiben lassen.
Die Frau sieht ernst aus danach, in sich gekehrt.
Es wurde nicht darüber gesprochen.
Was Steffi da mitbekommen hat, dass der Meister der Schülerin einen Schwangerschaftsabbruch nahegelegt hat, das ist Steffis Erinnerung. Wir wissen nicht, ob der Meister die Frau bei ihrer Entscheidung für einen Abbruch beeinflusst hat. Und wir können sie auch nicht danach fragen, denn sie ist inzwischen gestorben. Aber wir haben mit ihrem Witwer gesprochen. Er ist inzwischen längst aus der Gruppe ausgestiegen. Und er bestätigt, was Steffi uns erzählt hat. Er sagt aber auch, das war nicht der Meister allein. Das hat eine Eigendynamik entwickelt in der Sangha. Alle möglichen Leute haben damals auf seine Frau eingeredet. Er sagt, wenn sie Kontakte zu jungen Familien außerhalb der Sangha gehabt hätten, dann hätten sie sich vielleicht anders entschieden. Hatten sie aber nicht. Heute bereut er die Entscheidung. Und er wird immer noch emotional, wenn er davon spricht. Das Kinderthema lässt die Sangha nicht los, auch nach der Sache mit der Schwangerschaft nicht. Es gibt diese Idee,
dass alle Männer sich sterilisieren lassen sollen.
Steffi kriegt mit, wie der Meister Männer aus der Sangha ganz offen drauf anspricht. Immer wieder. Manche von ihnen sind noch jung, so Anfang 20. Andere sind schon älter.
Wie sieht's mit dir aus? Bist du noch zeugungsfähig? Hast du dich schon sterilisieren lassen?
Da sind kinderlose Männer dabei. Aber auch Schüler, die schon Kinder haben und sich jetzt sterilisieren lassen. So wie unser Insider Michael, der frühere Geschäftsführer der Gruppe.
Der Meister fand es ganz großartig, weil sexuell kann man alle Freuden haben. Man ist einfach nicht mehr zeugungsfähig, die Samenleiter werden durchtrennt. Ansonsten ist alles voll funktionsfähig.
Manche Männer hadern damit. Sie versuchen, das rauszuzögern. Aber der Meister und andere Schüler haken immer wieder nach. Hast du schon. Sie schieben sich Adressen von Ärzten zu, die den Eingriff machen. Es ist natürlich ganz allein deine Entscheidung, sagt der Meister. Aber immer, wenn sich einer entscheidet, es durchzuziehen, dann ist ihm das Lob des Meisters sicher.
Ja, mein lieber so und so, und ich habe gehört, du warst bei dem und dem und hast es jetzt gemacht und Glückwunsch, großartig, wunderbar, super, toller Schüler.
Steffi, die Musterschülerin, die lässt sich damals nach außen nichts anmerken. Aber manchmal kommen ihr diese Gedanken.
Es gab immer wieder so Momente, wo ich mich gefragt habe, aber mehr so ganz im Geheimen, Privaten für mich selber eigentlich, warum es eigentlich nicht möglich sein kann, all diese Dinge, über die er immer gesprochen hat, auch zu leben, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Also diese Achtsamkeit und einfach die innere Liebe. Warum soll ich das nicht leben können, wenn ich Kinder habe? Das habe ich mich gefragt, aber ich habe das nicht offen mit jemandem besprochen.
Diese Gedanken, die schiebt Steffi meistens so schnell weg, wie sie gekommen sind. Und dann sagt sie sich:
Wir sind ja eine geistige Familie. Ihr seid alles meine Kinder. Ihr seid untereinander Brüder und Schwestern. Ja, wir sind diese große Sangha-Familie.
Aber so sehr Steffi ihre Sangha-Familie schätzt, eine Sache, die fehlt ihr dann doch.
Also ich hatte ja nicht so das Händchen mit den Männern, das muss ich mal schon sagen. Es lag natürlich auch daran, dass ich ja auch überhaupt keine Männer kennenlernen konnte eigentlich, weil ich war ja in der Sangha und da war die Auswahl begrenzt. Ich habe da auch sehr drunter gelitten, weil ich mir immer einen gewünscht hatte.
Aber dann rauscht da wieder einer rein. Wie aus dem Nichts. Wir nennen ihn Paul. Es ist 2008. Paul, den kennt Steffi schon aus ihrem Leben vor der Sangha. Jahrelang hat sie ihn nicht gesehen. Und dann steht er plötzlich vor ihr. Ganz zufällig, in der Innenstadt, klar. Paul ist Ami. Er ist schwarz und er ist natürlich Musiker.
Wir haben uns ab und zu gesehen, sind miteinander in die Kiste gehüpft, hatten einfach eine gute Zeit. Das war auch ein sehr ungebunden lebender Mensch. Ne?
Irgendwann nimmt Steffi ihn mit zum Session. Nüchtern, versteht sich. Steffi wartet darauf, dass Paul die Aura des Meisters erkennt. Aber da kommt nichts.
Der hat diese Heiligkeit nicht akzeptiert, ja, vom Meister.
Im Zentrum lässt Paul sich danach nicht mehr blicken. Trotzdem ist er da Thema. Der Meister spricht wieder von den niederen Instinkten seiner Schülerinnen, vom sexuellen Verlangen, von Bedrohungen fürs geistige Leben.
Das war einfach ein Störfaktor, der hat da nicht reingepasst in dieses Sangha-Leben.
Also beendet Steffi auch die Beziehung mit Paul. Das heißt, bis auf ein einziges kleines Tête-à-Tête zwischendurch, ein einziges kleines Mal Guilty Pleasure. Und dann steht Steffi eines Tages mit ihrem Kalender in der Hand in ihrer Wohnung und überlegt.
Wann warst du eigentlich das letzte Mal deine Tage? War jetzt schon länger her, oder?
Sie zählt die Wochen nach hinten. Die Wochen ohne Periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen.
Das ist jetzt aber... Oje, oje. So, das muss ich jetzt mal überprüfen.
Steffi kauft sich einen Schwangerschaftstest.
Hab dann auf der Toilette gesessen und auf dieses Stäbchen halt gepinkelt und es dann in die Küche gelegt und halt da drauf gestarrt, so wie die Schlange auf die Maus.
Nach ein paar Minuten erscheinen auf dem Teststreifen 2 Striche. Sie ist schwanger.
Oh. Mist. Mist, Doppelmist. Es gibt Frauen, die versuchen jahrelang verzweifelt schwanger zu werden und setzen sonst was in Bewegung und geht nicht. Und bei mir macht so zack. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das Kind muss weg. Ich habe nicht weiter gedacht. Ich habe nur gedacht, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich kann kein Kind bekommen.
In den Tagen danach macht sie weiter wie immer. Arbeit, Zen, Hamsterrad. Sie trifft ihre Schwester bei der Meditation. Na, wie geht's? Alles gut, alles wie immer. Auch der Meister ahnt nichts. Er urlaubt gerade mit Mausi auf Teneriffa. Aber ihrem Ex-Freund Paul, dem sagt sie es dann doch.
Ich bin schwanger. Das war für ihn so, oh, du bist schwanger. Oh. Ich glaube, für den ist der Himmel aufgegangen in dem Moment. Der hat gedacht so, oh, das war wie so ein Gottesgeschenk. Ja? So. Der fing sofort an mit, das wird so ein wunderschönes Kind. Dann habe ich ihn sofort abgeschnitten und gesagt, nein, das wird kein wunderschönes Kind. Das Kind muss abgetrieben werden. Das war ganz, ganz schlimm für ihn. Also ich weiß nicht, ob er... Ich glaube, es war das erste Mal in seinem Leben. Also er hatte keine Kinder. Ich glaube, er hätte es sehr gerne gehabt, ja.
Damit endet die Love Story von Steffi und Paul endgültig. Wir hätten auch gern mit Paul gesprochen, darüber, wie er das Ganze heute sieht. Aber Paul ist leider nicht mehr auffindbar. Steffi zieht die nötigen Schritte durch, geht zu Pro Familia, macht das Pflichtberatungsgespräch. Sie fährt zum Gynäkologen, legt sich auf den Stuhl und da schaut sie auf einen schwarz-weißen Bildschirm, in dessen Mitte etwas Weißes flackert. Ein kleines, unscharfes Etwas. Der Embryo.
Da ist ein Ultraschallbild. Ich weiß noch genau, der Arzt hat damals gesagt, es sieht alles wunderbar aus, jetzt muss es nur noch wachsen. Ich hatte das innere Bild von einem Krebsgeschwür. Das darf nicht wachsen. Das muss raus. Ich hatte keinen Bezug dazu, dass es ein Kind ist. Das war für mich nicht... Das gab diese Verbindung nicht.
Steffi fährt in eine andere Arztpraxis. In eine, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.
Du funktionierst einfach, du bist da so brainwashed. Es ist wie wenn man so einen Zug auf die Schiene setzt und der fährt einfach diesen Schienenweg lang.
Als Steffi die Praxis verlässt, ist ihre Schwangerschaft vorbei.
Und bin dann da raus, habe das als Erleichterung wahrgenommen, es ist weg. Dieses ganze Thema ist genommen, meine Situation wird sich nicht verändern. Ich mache so weiter, wie ich vorher weitergemacht habe.
Steffi erzählt auch niemandem davon. Keiner Freundin aus der Sangha, keinem Freund, nicht mal ihrer Schwester. Sie schweigt darüber bis zu dem Tag, an dem der Meister wieder zurück aus Teneriffa ist. Steffi sitzt ihm im Dokusan gegenüber, also im Vier-Augen-Gespräch. Er in seinem Korbstuhl mit schwarzem Gewand.
Und der saß da ja immer sehr so zentriert, ne? Er saß immer so zurückgelehnt, dann hat er so die Arme da so auf den Armlehnen gehabt, so ein breitbeinig, hat er so ein bisschen Bauch, der saß da wie so ein Buddha, ne?
Steffi holt tief Luft.
Ich habe dann gesagt, Meister, ich wollte dir sagen, ich war schwanger und dann hat er mich nur so angesehen und noch bevor er was sagen konnte, ich glaube, der hat schon so halb Luft geholt, habe ich gesagt, aber ich habe es abgetrieben. Ist dann aufgestanden, er hat mich in den Arm genommen und alles gut und so weiter, aber der hat dann nicht viel zu gesagt.
Diese Umarmung mit dem Meister, die ist jetzt fast 20 Jahre her. Als Steffi uns das alles erzählt, da sitzen wir mit ihr am Küchentisch in ihrer Wohnung. Wir hören die Uhr ticken und die Eckbank knarzen. So still ist es jetzt. Steffi ist heute Anfang 50. Sie hat jahrzehntelang nicht über ihre Schwangerschaft gesprochen. Unterlagen weggeworfen. Sie sagt, sie hat das Thema komplett verdrängt.
Und habe dann erst lange Zeit nach meinem Ausstieg, also bestimmt, es hat noch bestimmt ein Jahr gedauert, als ich raus bin aus der Sangha und dann etwa ein Jahr später ging das los, dass Erinnerungen kamen und dieses Thema nochmal so aufgestiegen ist in mir und dieses Kind. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich krieg so eine Verbindung zu diesem Kind, was nie leben durfte. Das war irgendwie total heftig, ja. Also da kam ganz viel Trauer hoch, ganz, ganz tiefe Trauer und Schuldgefühle natürlich auch. Ein riesiges Verlustgefühl.
Damals weint Steffi zum ersten Mal um ihr verlorenes Kind. Und das tut sie auch jetzt hier am Küchentisch mit uns. Sie wischt sich eine Träne von der Wange.
Also ich bin hundertprozentig sicher, es wäre ein Mädchen geworden und habe immer das Gefühl, ich weiß, wie sie ausgesehen hätte. Ich habe so ein inneres Bild von meinem Auge. Und ich weiß auch, dass sie mich wahrscheinlich völlig wahnsinnig gemacht hätte. Also ich habe das so innerlich so, das Gefühl, ich kann so einen Kontakt aufnehmen zu diesem Wesen, was da ganz, ganz, ganz kurz da war und dann sofort weg musste. Und es gehört halt auch zu mir einfach. Das ist dieses Kind, was nicht leben durfte. Ja.
Steffi bereut heute vieles aus ihrer Zeit in der Sangha. Sie bereut, dass sie ihre Karriere vernachlässigt hat. Sie bereut, dass sie Zehntausende Euro verschleudert hat für Meisterbilder, Meisterurlaube, Meistergeschenke. Sie bereut, wie sie mit anderen Menschen umgegangen ist. Mit Pierre, dem Totengräber zum Beispiel. Warum hat sie ihn nach seinem Ausstieg nicht einfach gefragt, wie es ihm geht?
Also es ist mir heute wirklich ein bisschen unangenehm, dass ich da so kaltherzig war. Also wenn ich es aus heutiger Perspektive sehe, war ich, glaube ich, sehr ignorant gegenüber seiner Situation. Ja, und ich habe natürlich keine Familie gegründet. Also das ist wahrscheinlich das Allergrößte. Ich habe keine Kinder bekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei allen anderen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen ist. Und das merkst du halt erst viel später.
Steffi weiß, sie hat sich damals so entschieden. Sie ist jeden einzelnen Schritt selbst gegangen.
Du hast eine Lebensentscheidung getroffen und du kannst die Dinge nicht wieder nachholen. Das geht nicht. Ich kann mir zwar jetzt ein Pferd kaufen und habe dann mit dem meinen Spaß, aber ich kann mir kein Kind kaufen. Also das ist einfach vorbei. Ja, jetzt ist es durch. Ist auch keine späte Mutterschaft mehr möglich. Also der Zug ist abgefahren.
Das war ihre Entscheidung, das ist Steffi bewusst. Und trotzdem glaubt sie, dass sie damals nicht anders konnte. Sie hat sich fremdgesteuert gefühlt. Wie ein Roboter, dessen Fernbedienung auf dem Couchtisch von Meister und Mausi liegt.
Heute bin ich genauso zu 100% davon überzeugt, dass dieser Mann halt einfach, der ein unglaubliches Charisma hat, es verstanden hat, sehr, sehr früh Menschen an sich zu binden und die in einem Maße auszunutzen, das ist einfach unglaublich. Ja. Und ich weiß nicht, ob er da wirklich selbst von überzeugt ist, dass er selber ein erwachter, heiliger Mensch ist oder ob es irgendwo noch so eine Ecke in seiner Wahrnehmung gibt, die genau weiß, dass er die anderen gerade ausnutzt und manipuliert.
Nicht nur Steffi sieht den Meister heute anders als früher. Auch unser Insider Michael tut es. Und rund ein Dutzend weiterer ehemaliger Schüler, mit denen wir lange Gespräche geführt haben. Manche haben die Sangha schon vor Jahren verlassen, andere erst vor kurzem. Und da sind noch mehr Menschen aus dem Umfeld der Sangha, mit denen wir gesprochen haben. Die sagen, das, was da gelaufen ist, das war Manipulation. Sie fühlen sich ausgenutzt. Wir gleichen diese Vorwürfe ab mit allem, was wir zum Meister finden können. Ziehen uns YouTube-Videos von ihm rein, in denen er Vorträge hält. Wir checken Kontoauszüge, wühlen uns durch Fotos, E-Mails, Sprachnachrichten und Chatverläufe. Wir haben sogar Kontakt zu einem Maulwurf, also zu jemandem, der immer noch in der Sangha drin ist. Der schickt uns Chats mit dem Meister. In einem schreibt der Maulwurf an den Meister, mir machen viele Dinge Angst. Zum Beispiel, dass der Meister mit einer schlechten Wiedergeburt droht, wenn man irgendwas nicht macht. Und er fragt sich, was diese ganzen Geldforderungen noch mit seiner geistigen Lehre zu tun haben sollen. Die Antwort des Meisters kommt per Sprachnachricht. Der Meister bügelt den Schüler einfach komplett ab. Sagt ihm, dass es ihm zu blöd ist, auf alle Punkte einzugehen. Er ist ja schließlich der Meister. Und dann stoßen wir auf neue Videos auf YouTube. Sie sind von Ende 2025. Wir sehen da einen Mann um die 30 in seiner Wohnung sitzen. Im Hintergrund hängt eine Klimmzugstange. Er legt die Handflächen vor der Brust zusammen, verbeugt sich und spricht dann direkt in die Kamera, um zu zeigen, wie treu ergeben er seinem Meister ist. Wir haben die Stimme des Schülers verfremdet.
Hiermit verspreche ich meinem Meister und deiner Shakti und Dharma-Nachfolgerin Mausi, solange ich lebe, finanziell und mit praktischer Hilfe zu unterstützen, so gut es geht. Ich verspreche, dass ich nicht vom Dharma abweichen werde, auch nicht nach dem Tod des Meisters. In jeder Hinsicht bis zu meinem Tode.
Der Meister, der geht jetzt auf die 90 zu. Die Schüler bereiten sich auf seinen Tod vor und auf seine Nachfolge. Mausi soll die neue Meisterin werden, wenn er mal nicht mehr ist. Darauf sollen die Schüler jetzt eingeschworen werden. Wir schauen uns noch eins von diesen Videos an. Der Meister sitzt da auf einem Ledersofa, neben ihm ein Schüler. Auch seine Stimme haben wir verfremdet. Beide sind im Partnerlook, tragen eine schwarze Mütze und eine schwarze Weste.
Gibst du mir die Zusicherung, dass du, wenn ich mein Leid verlassen habe, nicht mehr unter den Lebenden weile, auch weiterhin zur Maus stehst und alles, was notwendig ist, für die Maus tust, um ihr zu helfen?
Maus. Jetzt heißt Mausi Maus.
Hundertprozentig Meister. Ja, denn du bist eins mit Mausi und Mausi ist eins mit dir.
Die Schüler müssen sich offenbar erst noch dran gewöhnen, an die Maus ohne I.
Ich werde auch alle anhalten, das gleich zu tun. Weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das der beste Weg für jeden von uns ist und durch die Maus auch weiterhin dein Segen zu uns fließen wird. Und ich bin der Maus auch sehr dankbar, dass sie das auf sich genommen hat, weil ich bin auch überzeugt davon, es ist eine große Gnade, dass du die Dharma-Nachfolge an die Mausi übertragen hast.
Kurze Zeit später wird uns klar, es geht hier nicht nur um symbolische Treueschwüre. Es geht hier um viel mehr. Und wieder mal um Geld. Das sehen wir in Unterlagen und Sprachnachrichten. Der Meister sagt da sinngemäß:
Wovor hast du Angst? Wenn du tot bist, kannst du sowieso kein Geld mitnehmen. Du wirst das Geld doch wohl nicht irgendwelchen Samsarikern vermachen. Wenn du nichts gibst, ist das eine Strafe für die Maus und die ganze Sangha.
Okay. Der Meister, der tut hier gerade offenbar alles, um die Schüler von einer neuen Idee zu überzeugen, die in der Sangha kursiert.
Wo mir die Hutschnur mal wieder geplatzt ist.
Auch Michael, der Insider, weiß davon. Es geht um das Erbe der Schüler. Jemand aus der Sangha, der kam wohl auf die Idee, dass Schüler nach ihrem Tod ihr Vermögen Mausi oder dem Zen-Verein vermachen könnten. Michael erzählt uns von einer ehemaligen Schülerin. Die Frau hat Vermögen und sie fühlt sich damals extrem unter Druck gesetzt, so einen Vertrag zu unterschreiben.
Diese Schülerin hat mir gesagt, dass sie Angst hat und sie fürchtet, dass Leute sie verunglimpfen, ja. Und da hat sie dann große Nachteile für sich befürchtet, ja. Und die Argumentation ist ja immer die gleiche, ja. Also es wird immer nach dem Modus gearbeitet, das sehen Sie auch in den ganzen Mails. Wer sein Schüler sein will, der muss ihm hemmungslos und bedingungslos gehorchen, ja. Ich bin da natürlich eklatant anderer Meinung, ja, weil wo endet das, ja?
Wir haben genug gehört. Wir wollen jetzt persönlich mit Meister und Mausi sprechen und wir bitten sie um ein Interview. Aber daraus wird erstmal nichts. Stattdessen bietet der Verein uns ein Interview mit zwei aktiven Schülern an. Interessant. Die sollen jetzt also die Fragen beantworten, die wir eigentlich Meister und Mausi stellen wollten. Naja, wir nehmen, was wir kriegen können. Und deshalb sitzen Christiane und ich im April 2026 in einem Taxi.
Also uns wurde einfach eine Adresse genannt. Da fahren wir jetzt hin. Da werden wir irgendwelche zwei aktiven Schüler treffen. Wir wissen nicht wen. Und wir wissen auch nicht, ob wir den Meister und seine Frau treffen heute.
Ja, aber wie geht's dir? Also bist du nervös? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, doch. Der Druck steigt.
Gleich treffen wir die beiden Schüler. Ob Meister und Mausi danach noch mit uns sprechen, das behalten sie sich vor.
Ja, ich bin auch, also ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ich bin auch so ein bisschen angespannt, vor allem vor der Situation dann am Ende, wenn wir dann eben, also wir werden unser Interview über die Bühne bringen und am Ende kommt es ja dann zu der wichtigen Frage und dürfen wir jetzt zum Meister und zu seiner Frau.
Das kannst du vergessen. Wir dürfen niemals, werden wir dahin gelassen. Niemals, nie im Leben. Da wette ich mit dir. Ich glaube, er schickt einfach seine Schüler vor, dass die mit uns reden und lässt das so machen, wie er das ja immer gemacht hat. Ich sehe da ja so ein bisschen System, eine Struktur.
Also ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir jetzt doch so überraschungsartig heute Abend noch dahin dürfen. Und dann wäre ich schon richtig nervös.
Ja, dann... Das ist dann eine ganz andere Kiste.
So face to face und mit jemandem, der so einen durchdringenden Blick hat.
Warte ab.
Wir fahren in eine Wohnsiedlung auf einem Hügel. Nette Einfamilienhäuser sind hier. Hohe Hecken, Blumenbeete im Garten. Auf der rechten Straßenseite ein Haus. Und da steht jemand. Auf dem Balkon im zweiten Stock. Ein Mann und eine Frau schauen auf uns runter. Er trägt ein pinkfarbenes Hemd, sie eine hellblaue Bluse. Vielleicht warten da oben Antworten auf uns. Das war Seelenfänger. Meister und Mausi. Host war ich, Katja Peisen-Petersen. Autorinnen Katja Peisen-Petersen und
ich, Christiane Havranek. Redaktion Eva Achinger und Sabine Winter.
Dramaturgische Beratung Lea Utz.
Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann.
Faktencheck Laura Höring.
Regie Susi Weichselbaumer.
Technik Stefan Oberle.
Sounddesign und Komposition Christoph Brandner.
Grafik Lena Röpke.
Leitung Sabine Winter und Verena Nielle.
Die 8. Seelenfänger-Staffel Meister und Mausi ist ein Kooperationsprojekt der Redaktionen Religion und Orientierung und BR Recherche für den Bayerischen Rundfunk 2026. Das war die Folge 3 von 4. Bevor es weitergeht, habe ich noch 2 Podcast-Tipps für euch. Habt ihr schon mal eine Entscheidung getroffen, die euer ganzes Leben auf den Kopf stellt? So wie bei Steffi mit dem Meister. Oder hattet ihr schon ein Erlebnis, nachdem ihr euch komplett neu sortieren musstet? Im Podcast Zitronen nimmt euch meine tolle Kollegin Caro Matzko mit zu Menschen, die genau sowas erlebt haben. Pferdezahnarzt Albert zum Beispiel, der gibt sein scheinbar perfektes Familienleben auf und bekennt sich mit 40 Jahren dazu, schwul zu sein. Agenturchef Jan, der überlebt einen Herzstillstand und ordnet sein Leben neu. Diese Geschichten hört ihr im Podcast Zitronen – Leben am Limo mit Caro Matzko. Ab jetzt immer zuerst in ARD Sounds. Und bei meinem Podcast-Tipp Nummer 2, da geht's mal ganz entspannt um Musik. In Kontinentalplatten stellen euch die Hosts Jay und Dagmar aktuelle globale Musiktrends vor und geben spannende Einblicke in die Lebensrealität anderer Länder. Sie schauen zum Beispiel nach Kuba. Wie schlägt man sich da als Musiker durch? Oder nach Jamaika. Welche Musik trendet da abseits des Reggaes? Wie kann man im krisengeschüttelten Libanon überhaupt noch Musik machen? Und was haben die Narkokartelle mit einem neuen Musiktrend in Mexiko zu tun? Das alles gibt's im Podcast Kontinentalplatten, ab jetzt exklusiv in ARD Sounds.